Und zwar dachte ich so darüber nach, ob es bestimmtes Klientel gibt, das speziell Transmenschen oder mit Transmenschen Sex sucht und ob das irgendwie ein Problem ist, dass man da objektiviert wird in irgendeiner Form.
Also das ist so ein Phänomen, was generell einfach passiert. Also nochmal, also da ist kein Unterschied zwischen Sexarbeit und so Dating oder Sex ohne Geld. Das ist etwas, was viele Transpersonen erfahren, auf Dating-Apps und auch einfach so im Dating-Leben. Und in der Sexarbeit ist da der Unterschied, dass ich sagen würde, diese Personen zahlen aber dafür.
Warum machst du Escort?
Es sind immer Abenteuer.
Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen.
Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache.
Ohne sie hätte ich das alles nie so akzeptiert, weil sie so positiv damit umgegangen ist, so wie ihr Körper ist.
Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt vor mir, wo ich so feucht war.
Oh Gott, und ich war begeistert. Ich war begeistert und habe zugehört und habe 2 Wochen später gekündigt und mich beworben bei einer Agentur.
Ich glaube, da hast du schon etwas gefunden, was einen Escort von einem sehr guten Escort unterscheidet.
Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr da seid. Heute zum Teil 2 mit Kaspar. Kaspar ist SexarbeiterInnenaktivist aus Berlin. Und letzte Woche haben Luisa und er schon über ja unglaublich interessante Themen geredet, die bisher in unserem Podcast leider noch nicht so viel Platz gefunden haben. Letzte Woche ging es um SexarbeiterInnen auf der Straße, vor allem in Corona-Zeiten. Generell so um das Bild, was in der Gesellschaft oft über SexarbeiterInnen gezeichnet wird. Und heute erfahrt ihr dann mehr auch zu Themen wie der Fetischisierung von Trans-SexarbeiterInnen und auch andere Themen, über die Kaspar einfach viel mehr Expertise und Ahnung hat, als ja, Luisa und ich es in unserer Position haben. Und jetzt übergebe ich das Wort zurück an Luisa. Tschüss schon mal, eure Lenia.
Und was kann man jetzt eigentlich tun? Ich denke die ganze Zeit, mein Ansatz bei sowas wäre halt einfach irgendwie, oder das, was ich schon tue, eigentlich entstigmatisieren, aufklären, so dass Menschen halt nicht auf die Idee kommen, dass Sexarbeitende irgendwie Menschen zweiter Klasse sind, die man einfach mal zusammenschlagen kann, wenn man Bock hat, jemanden zusammenzuschlagen. Ich habe mich aber tatsächlich gestern mit jemandem darüber unterhalten, weil ich mich aufgeregt habe über diese Online-Bewertungen, die man ja über manche Frauen finden kann. Sowas gibt es nicht über mich, Gott sei Dank noch nicht, aber über eine Freundin, wo dann halt irgendwie drin steht, geile Euter und sowas. Und in diesem Slang geht es dann weiter. Und ich habe mich einfach so, es hat mich so verletzt, also selbst so verletzt, dass ich mich darüber aufgeregt habe. Und dann musste ich mir halt von meinem Gegenüber anhören, ja, das ist ja klar, wenn du diesen Job machst, dann musst du doch damit rechnen, dass dann sowas passiert. Also ich meine, wie naiv bist du, dass du glaubst, dass es dann nicht, dass sowas nicht vorkommt. Aber müssen wir das hinnehmen? Ist das was, wenn man auf der Straße arbeitet, muss man halt damit rechnen, dass man dann irgendwie blöd angemacht wird und mit Eiern beworfen wird? Oder kann man auch irgendwas tun? So.
Ja, also natürlich nicht. Also ich würde auch sagen, Sexarbeit ist nicht gefährlich. Also es gibt, also ich bin jetzt kein Wissenschaftler, ich habe auch kein Studium, Abschluss oder so. Aber also ich weiß, ich habe schon öfter so da Zahlen zu gesehen, dass wenn man das vergleicht, also mit Übergriffen gegenüber SexarbeiterInnen, dass es auch mit sexuellen Übergriffen, dass es schon einfach ähnlich ist mit den Prozenten, also von Übergriffen einfach gegenüber Frauen, die sexuell aktiv sind. Also alleine eine Frau zu sein, die Sex hat mit Männern und vielleicht noch mit Männern, die sie vielleicht auch nicht kennt oder auch natürlich auch mit PartnerInnen oder Partnern, das ist schon das Risiko. Also es ist nicht die Sexarbeit. Natürlich ist dann auch beim Sexarbeit dieses Stigma. Das bedeutet aber einfach nur, dass SexarbeiterInnen keine oder weniger Hilfe erfahren, wenn sie sowas erleben. Also dass weniger Unterstützung kommt. Und ich sage auch immer wieder, es ist politisch gewollt, dass Sexarbeit gefährlich ist. Also es ist so, genauso wie es ist ja politisch gewollt, dass Menschen obdachlos sind. Das ist gewollt, weil zum Beispiel, also jetzt mache ich es als Beispiel, Obdachlosigkeit, ist sehr unglaublich wichtig für den Kapitalismus, denn er kann uns immer vor Augen führen, das kann mit dir passieren, wenn du in diesem System nicht mitspielst. Dann bist du auf der Straße und kriegst keine Hilfe. Und in der Sexarbeit haben wir was Ähnliches. Es ist politisch gewollt, weil wenn du dann von einem Kunden vergewaltigt wirst oder also irgendwas anderes passiert oder zum Beispiel ins Gesicht geschlagen wird, dann kann mit dem Finger auf dir gezeigt werden und gesagt werden, guck, das passiert dir, wenn du in diesem Bereich tätig bist. Aber
du bist selber schuld, das musste ich mir auch anhören. Du bist ja selber schuld, wenn du in dem Bereich tätig bist, dann musst du dir ja auch diese sexuelle Belästigung oder das antun oder diese Texte über dich im Internet lesen. So, also das ist.
Aber wenn du, also das genau Gleiche könnte ja jeder, jetzt sag ich mal, jeder Frau oder auch jeder Transperson, auch jeder männlichen Person, auch passieren über ein Tinder-Date. Also wenn man auf Tinder eine Bewertungsfunktion machen würde, also das ist ja immer das beste Argument, finde ich, gegen diese Freierform. Also wenn man, also das Problem ist ja nicht die Sexarbeit und dass man da bewerten kann. Also wenn man auf Tinder eine Bewertung machen würde, da würde man die genau gleichen Kommentare finden. Also Freier sind nicht anders als Menschen, die nicht für Sex bezahlen. Und das Problem, also auch bei dieser Gewalt, das Problem ist einfach Rassismus, ist Frauenfeindlichkeit, Transfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit, Sexarbeitsfeindlichkeit. Es ist nicht die Sexarbeit. Und nochmal zurück zu diesem, dass es politisch gewollt ist. Also zum Beispiel auch auf dem Straßenstrich sehen wir das. Wir sehen, dass es auf dem Straßenstrich eine unglaublich schlechte Straßenbeleuchtung gibt, die nicht gewollt ist von den Frauen, die dort arbeiten. Es gibt keine Polizei, die vor Ort ist, obwohl das auch jetzt mit, wo ich jetzt so erzählt habe, dass es sehr viel Probleme gab, obwohl das sogar noch politisch, also sogar gewollt ist von den Sexarbeiterinnen. Da gab es jetzt auch letztens vom Drogennotdienst eine Umfrage, die sie gemacht haben mit den Frauen. Und auch wir haben mit den Transfrauen geredet. Es ist gewollt, dass dort Polizei präsent ist die ganze Zeit, weil es zu so viel Gewalt kommt, dass sie sich Schutz wünschen von der Polizei oder von was Ähnlichem. Aber es passiert nicht. Und die Polizei hat auch im Moment immer noch kein Interesse, weil sie sagen, für sie passiert Gewalt nur, wenn es angezeigt wird. Also es muss angezeigt werden, dass es für sie überhaupt passiert und dass sie überhaupt aktiv werden. Wir sehen es auch darin, dass es zum Beispiel keine Verrichtungsorte dort gibt im Kiez. Also man muss wirklich in komische Ecken gehen, also man muss sich richtig verstecken mit einem Kunden, man muss irgendwas suchen, wo man hingehen kann. Auf der Straße, es wird alles abgesperrt, also die Spielplätze sind umzäunt und werden nachts abgesperrt. Die Vorgärten von einigen Wohnblocken sind abgesperrt, also alles ist abgesperrt und man muss wirklich in echt dunkle Ecken gehen mit Kunden, was es nochmal gefährlicher macht. Und es seit Jahren ist es ja gewollt, also es ist gewollt von den Sexarbeiterinnen und auch vom Drogennotdienst und anderen Einrichtungen, dass es dann endlich Verrichtungsboxen dort gibt, was ja die Arbeit sicherer machen würde. Dann haben wir natürlich, viele der Frauen haben nicht mal ein Telefon. Also es müsste einfach dort ein Telefon geben, also oder ein SOS, so einen Notfallknopf oder so, den Leute drücken könnten, damit sie die Polizei alarmieren könnten, die dann kommt. Also sowas, was ist ja in U-Bahnhöfen, also in Berlin gibt es das in U-Bahnhöfen. Man könnte sowas ja auch aufstellen. Es gibt dort im Kiez zum Beispiel keine Toiletten mit fließendem Wasser. Es gibt kein Wasser, was man trinken kann. Es gibt nirgendwo, wo man sich die Hände waschen kann. Es gibt auch keine Bänke, wo man sich hinsetzen kann. Also die Arbeitsbedingungen sind einfach unglaublich schlimm. Und die wurden in den letzten Jahren auch immer schlimmer. Also zum Beispiel die Bänke wurden entfernt. Also es ist nicht so, dass es schon immer schlimm war, sondern es wird immer schlimmer.
Also es klingt so, als wenn man den Straßenstrich da nicht haben wollte.
Ja.
Sollte er verschwinden.
Er soll verschwinden. Das ist auch historisch auch in anderen Ländern immer schon gewesen. Man möchte die Frauen zur Umorientierung oder zum Ausstieg zwingen. Also man möchte, dass den Frauen Schlimmes passiert, um ihnen dann zu sagen in der Beratung, ja, also wenn du zum Beispiel als Reinigungskraft arbeiten würdest, dann würde dir das nicht passieren. Aber der Witz daran ist, auch als Reinigungskraft kannst du sexuell belästigt werden. Und das hatten wir auch erst, ich glaube, letztes Jahr hatten wir da auch eine Frau, die auch durch so eine Ausstiegsberatung dann als Reinigungskraft gearbeitet hat und dann vom Chef auch sexuell belästigt wurde und dann gesagt hat, nee, das, das mache ich nicht mit und jetzt wieder am Straßenstrich ist und gesagt hat, also da werde ich nicht für 10 Euro die Stunde mich noch anfassen lassen und dann komme ich lieber zum Straßenstrich und arbeite hier und bekomme mehr Geld dafür.
Mhm. Was sind es so für Menschen, mit denen, also die da sind? Also sind die, weil ja immer eben denen attestiert wird, diesen Menschen, dass sie nicht selbst für sich entscheiden können und dass sie nicht selbstständig sind. Du hast ja mit den Menschen zu tun. Was sind, ja, sind sie selbstständig?
Also ja, es ist super unterschiedlich, wer so da ist. Also ich finde es natürlich am liebsten natürlich, dass Leute sich jetzt selber hier vorstellen könnten oder selber nochmal reden, aber nochmal zum Erklären. Also von den meisten Frauen dort, die haben gar keine Interesse, politische Arbeit zu machen oder Interviews zu geben oder so, weil sie einfach beschäftigt sind mit anderen Sachen, mit Geld verdienen, mit sich um ihre Kinder kümmern, irgendwie anderen Sachen. Also wir fragen auch immer nach, ob Leute selber Interviews geben wollen und wir bezahlen auch Leute dafür, dass sie selber für sich sprechen. Das klappt manchmal auch nicht. Und ja, aber ich kann auf jeden Fall empfehlen, da nochmal zu googeln. Also von Transsexuals gibt es auf jeden Fall sehr viele, immer, also viele Interviews, wo wir es auch geschafft haben, Straßensexarbeiterinnen selber für Interviews zu vermitteln, die dann selber von ihrer Arbeit gesprochen haben und so. Ich kann dir auch nochmal welche schicken, dass du es verlinken kannst.
Oh ja, packen wir verlinken.
Ja, und ja, also der auf dem Straßenstrich in Berlin sind die Frauen zum Großteil aus Rumänien, Bulgarien, Ungarn, manchmal auch, ja, manche aus Polen, Tschechien, ja, also verschiedene osteuropäische Länder, ja.
Und das ist ja oft so ein, es ist ja oft so ein Ding. Also die Frage, sind sie freiwillig? Ne? Also das wäre ja vielleicht eigentlich eher die Frage, weil das wird ja oft von Sexwork-Gegnern gesagt, dass es nicht freiwillig ist.
Ja, also.
Also sind diese Frauen da freiwillig oder diese Menschen oder sind sie unter Zwang da oder was ist Freiwilligkeit?
Ja, also ich würde mich auch sagen, also ich frage auch so, was ist Freiwilligkeit? Weil also niemand, ich glaube, Leute haben ja auch immer, wenn sie über von Menschenhandel denken oder so Ausbeutung in der Sexarbeit, dann haben immer vor Augen irgendwie Frauen, die an der Heizung gekettet sind und nicht wegkommen oder so. Also die Frauen dort auf dem Straßenstrich könnten jederzeit sich Hilfe holen, wenn sie Hilfe benötigen. Also wir sind da dreimal die Woche, der Drogennotdienst hat 6 Tage in der Woche auf. Dann gibt es noch die christlichen Fundamentalisten, zu denen man auch hingehen kann. Die Kirche hat, es gibt eine sehr, sehr coole Kirche, die dort auch mittwochs ein Angebot hat. Also es gibt wirklich, und es gibt noch so Straßensozialarbeiterinnen, die dort an verschiedenen Tagen unterwegs sind. Und auch der SKF von der Caritas ist auch einmal in der Woche dort. Also es gibt wirklich viele, viele Stellen, an die man sich wenden kann. Der Großteil, würde ich auf jeden Fall sagen, ist freiwillig da und arbeitet auch selbstständig dort. Es gibt natürlich auch viele Frauen, die sich in Ausbeutungssituationen befinden. Das ist aber in den meisten Fällen häusliche Gewalt. Also das ist nicht so, dass sie durch irgendwie mafiöse Strukturen, irgendwelche Zuhälter, die sie irgendwie hierher fliegen und bla bla bla. Natürlich gibt es auch solche Fälle. Also ich selber betreue auch gerade, also ich betreue richtig so die Sozialarbeit, aber habe auch so gerade eine Person, der ich auch gerade helfe, zurück nach Rumänien zu gelangen, die auch durch sowas auch hierher gekommen ist. Aber die jetzt zum Beispiel selbstständig auf dem Straßenstrich arbeitet, also die ist da auch rausgekommen, selbst, also hat es auch selber geschafft, alleine wegzukommen und arbeitet jetzt auch einfach weiterhin auf dem Straßenstrich selbstständig, freiwillig, ja, und da, ja, also und das Problem ist mit diesem Bild von der Frau, die an einer Heizung gekettet ist oder die vielleicht, wo der Zuhälter im Hintergrund steht, das hilft den Leuten auch gar nicht, weil das vermittelt einfach das falsche Bild, worin sich ja dann auch Leute, die selber das erfahren, sich ja auch nicht wieder, also sich nicht drin sehen, weil ihre Situation ja eine andere ist. Also in den meisten Fällen ist es einfach häusliche Gewalt Und
so also ein bisschen perfider als an die Heizung gekettet sein. Und dann sagt man, ja, ich bin ja nicht an die Heizung gekettet. Auch wenn ich irgendwie mich gezwungen fühle, weiß ich nicht so richtig, ist das jetzt Zwang oder nicht.
Ja, weil ich meine, das ist ja auch mit häuslicher Gewalt. Also ich glaube, dass auch sehr viele Personen oder vor allem auch Frauen, die sich vielleicht alleine oder auch mit ihrer Familie in einer häuslichen Gewaltsituation befinden, nehmen das ja auch häufig nicht wahr als häusliche Gewalt. Also es dauert ja auch einfach generell für viele Leute lange, bis sie verstehen, dass das gerade nicht okay ist, was passiert, und sich Hilfe holen. Und das Wichtige ist deswegen, über häusliche Gewalt aufzuklären. Und ich glaube, dass man so den Personen, also wirklich viel mehr Leuten helfen würde, wenn einfach über häusliche Gewalt aufgeklärt werden würde. Weil, ja, sehr, sehr viele dieser Frauen haben einfach Partner, die, also es ist einfach eine Form von, also ich würde auch generell, also diese Form der Ausbeutung einfach sehen, also es ist einfach eine Form von häuslicher Gewalt. Also finanzielle Gewalt auszuüben ist einfach eine Form von häuslicher Gewalt. Also jemanden zu zwingen, also du kannst auch, man kann auch zum Beispiel einfach das Bankkonto der anderen Person sperren und die Person nicht mehr erlauben, an ihr Geld ranzukommen oder so. Das ist auch einfach eine Form von häuslicher Gewalt. Und was wir halt häufig auf dem Straßenstrich sehen, ist halt, ja, häusliche Gewalt, die dann so aussieht wie Zuhälterei, aber die Frauen nehmen diese Personen nicht als ihre Zuhälter wahr, weil das für sie ja ihre Partner sind oder schon langjährige Partner oder vielleicht sogar Ehemänner oder irgendwie, also einfach, da sind Beziehungen. Und wenn du dann zu der Frau gehst und sagst, hey, das ist ein Zuhälter, du sollst von dem wegkommen, willst du Hilfe? Also da wird die ja kein Interesse haben, weil das ja nicht ihre Lebensrealität widerspiegelt. Und deswegen braucht es einfach mehr Aufklärung zu diesem Thema. Also wir arbeiten auch gerade zusammen mit unterschiedlichen Trägern dort im Kiez und versuchen jetzt, dass es was zustande kommt, dass vielleicht dort nicht die Polizei vor Ort ist, sondern dass ein sozialer Träger dort auch nachts vor Ort ist, vielleicht in einem Container und ansprechbar ist zu diesen Gewaltthematiken. Und wir erhoffen uns, dass man darüber auch also mehr Aufklärung auf der Straße machen kann zu häuslicher Gewalt. Weil das ist ja auch einfach eine Gewaltform, also man kann dann einfach generell Gewalt bekämpfen. Und ich glaube, dass das ja mehr Sinn ergibt als diese Schwarz und Weiß, Zuhälterei oder selbstständige Arbeit.
Ja, also das ist das, was ihr tut und was du auch denkst, was hilft. Und was hilft denn nicht? Beziehungsweise denkst du, dieses Prostitutionsschutzgesetz, was da gekommen ist vor einigen Jahren, war das, glaube ich sogar, dass das hilft? Also diese Registrierungspflicht und diese Dinge, Aufklärung. Gesundheitsaufklärung.
Ja, also natürlich nicht. Also es ist natürlich nicht. Also wir lehnen natürlich auch, wir sind natürlich auch für die Abschaffung des Prostituiertenschutzgesetzes und wollen, dass wir sind auch nicht für die Legalisierung der Sexarbeit, sondern sind für die Entkriminalisierung. Und zwar,
was ist da der Unterschied?
Ja, das kann ich gerne mal erklären. Also in Deutschland gibt es ja die Legalisierung der Sexarbeit seit 2001 gewesen, oder? 2002, 2001. Und also auf jeden Fall Anfang der 2000er. Und das bedeutet, das sehen wir jetzt am besten anhand des Prostituiertenschutzgesetzes. Also in Deutschland kann man legal in der Sexarbeit arbeiten, wenn man das Gesetz befolgt. Das bedeutet, man muss sich jetzt registrieren, man muss so eine Zwangsberatung oder eine Zwangsbelehrung sich anhören lassen. Man muss auch bestimmten Regeln befolgen, wie gearbeitet werden muss und wie nicht gearbeitet werden darf, wo man jetzt arbeitet, also überhaupt wie Bordelle geführt werden dürfen und sonst was. Diese Regeln muss man befolgen. Wenn man diesen Regeln nicht befolgt, dann arbeitet man illegal in der Sexarbeit. Also dann ist man nicht, befindet man sich nicht im legalisierten Bereich. Und wir haben in Deutschland eine Legalisierung, aber der Großteil der Sexarbeiterinnen in Deutschland arbeitet nicht innerhalb in diesem legalen Bereich, sondern arbeitet im illegalen Bereich. Und das ist ein großes Problem, weil das bedeutet, dass Leute, ja, weniger sich Hilfe holen, weil sie Angst haben, dass sie halt was Illegales machen, sie nicht zur Polizei gehen, weil sie Angst haben, dass sie halt etwas Illegales machen, zum Beispiel sich nicht outen vor BeraterInnen oder ÄrztInnen, wenn es vielleicht auch nötig ist, dass sie darüber offen reden. Und natürlich, dass weiterhin SexarbeiterInnen kriminalisiert werden, also dass Razzien in Bordellen stattfinden oder in Laufhäusern, dass die Polizei im Internet herumspioniert. Ja, und das ist halt eine Legalisierung und eine Entkriminalisierung wäre, zu sagen, Sexarbeit ist einfach okay, ist einfach eine Arbeit, es wird nicht kriminalisiert. Ausbeutung und sexualisierte Gewalt ist einfach weiterhin strafbar. Das ist ja auch generell getrennt vom Prostituiertenschutzgesetz.
Ja, schon
wird strafbar. Ist es ja strafbar. Und auch Menschenhandel und alles andere, das ist bleibt weiterhin strafbar. Aber dass Sexarbeit, also der Tausch, also ja, sexuelle Dienstleistungen gegen Geld oder andere Sachen, ist einfach legal, nicht legal, aber es ist einfach egal, was man macht, es ist legal, es ist nicht illegal. Und das Wichtige ist dann einfach, dass Leute Steuern zahlen und dass einfach keine Ausbeutung stattfindet, aber dass der Rest halt einfach legal ist.
Ja, wie ist das denn mit Kondompflicht? Weil ich finde, also ich persönlich muss sagen, ich finde es sehr gut, dass es Kondompflicht gibt, dass es eingeführt wurde, weil man dann auch wie so eine Art geschlossene Mauer sich hinstellen kann, sagen kann, hey, es ist, alle machen das so, es ist vorgeschrieben und deswegen gibt es jetzt hier keine Diskussionsgrundlage. Ist es denn überhaupt so, dass es auf dem Straßenstrich überhaupt funktioniert, dieses Argument, es ist Gesetz und deswegen machen wir es? Und findest du, dass die Kondompflicht was Gutes ist oder auch nicht besonders reichhaltiges Ding?
Also, ich glaube, da ist so ein bisschen der Unterschied. Also ich lehne die Kondompflicht ab. Ich finde sie nicht gut. Ich kann total verstehen, was du sagst. Ich glaube, dass das auch teils auch funktioniert. Also ich glaube schon, dass es teils funktioniert in manchen Bordellen und so weiter, dass es einfach eingeführt wird und einfach jetzt so die Regel ist. Ich lehne es ab. Ich glaube, da ist so ein bisschen, also ich bin auch schwul und vielleicht ein bisschen mein schwuler Background. Das für mich, also es ist das Jahr 2021 und Kondome sind nicht die einzige Weise, wie man sich vor STIs schützen kann. Und deswegen lehne ich die Kondompflicht ab, weil ich sie einfach veraltet finde. Und ich finde, dass der Staat nichts zu sagen hat, wie wir Sex haben sollten. Mhm. Also ich finde nicht, dass egal bei wem, also ich finde, dass der Staat kein Recht hat, zu bestimmen, wie Menschen ja einfach Sex haben und wie nicht. Und für mich ist wichtig, also dass ich wahrscheinlich kennen das jetzt nicht alle, die hier zuhören, aber es gibt ja auch die PrEP, also PrEP. Das ist ein Medikament, was man nehmen kann, was ich auch nehme, wo ich jetzt gerade denke, ich muss noch meine Tablette heute nehmen. Das ist ein Medikament, was man nehmen kann, um sich vor HIV zu schützen. Also wenn man dieses Medikament jeden Tag einnimmt. Ja, vielleicht könnt ihr mal eine andere Folge zu diesem Thema machen.
Wow.
Weil es ist sehr spannend und ich glaube, sehr, sehr viele Menschen wissen das nicht.
Ja.
Also ja, und das wird auch von der Krankenkasse übernommen. Und also es sieht so aus, also alle 3 Monate gehe ich hier in Berlin zum Checkpoint Berlin. Das ist ein Gesundheitszentrum für queere und Transpersonen da können auch SexarbeiterInnen hingehen und auch SexarbeiterInnen, die nicht queer sind und da mache ich halt immer da wird halt mein Blut untersucht und da mache ich halt da werden alle STIs einmal überprüft, also alle großen
STDs
werden überprüft.
STDs, oder?
Also STI ist Sexually Transmitted Infection. Ist das Infection? Warte mal, jetzt müssen wir kurz Pause machen.
Infections.
Not disease. Ist es Infections? Okay.
Okay.
Ja, also STI ist Sexually Transmitted Infections und STDs ist Sexually Transmitted Disease. Und man versucht jetzt anzufangen zu sagen, mehr so STIs, weil STDs ist so ein bisschen,
Da bist du schon krank.
Ich glaube einfach, dass das, du bist einfach so, du hast eine Disease, also so, es ist ein bisschen negativer. Mhm. Du hast so eine Krankheit, die du so verbreiten kannst und STIs ist ja einfach nur eine Infektion, die man hat, die ja dann auch weggeht.
Mhm.
Also, und ich glaube, das ist ja vielen Leuten nicht klar, also bei STIs, die einzige STI, die nicht weggeht, ist halt HIV, also die nicht heilbar ist, ist HIV. Und dann gibt's natürlich noch Herpes, ja, was jetzt nicht so toll ist.
Ich wollte sagen, Herpes. Mir fällt ein, wir müssen eigentlich eine Folge über Geschlechtskrankheiten mal machen.
Ja.
Wahnsinn. Okay, aber erzähl weiter. Ja.
Ja, HIV ist so das Einzige, wo du wirklich dann, also du mit HIV, also wenn du HIV-positiv bist, ist ja gar kein Problem. Also ich will jetzt gar nicht hier so schlecht über HIV reden. Ist ja gar kein Problem. Du nimmst dann einfach Medikamente und lebst dein Leben weiter. Es ändert wirklich wenig an deinem Leben, außer dass es halt eine Stigmatisierung gegenüber HIV-positiven Menschen gibt. Mhm. Aber es ändert ja nichts an deinem Leben. Es ändert nichts an deiner Lebenslänge oder an deiner...
Hepatitis ist auch nicht heilbar, oder? Ich weiß nicht. Hepatitis...
Ja, also es gibt ja Sachen, wo du dich impfen lassen kannst. Mhm. Aber Hepatitis C zum Beispiel, das ist sehr schwer beim Sex übertragbar. Mhm. Das ist eher beim Drogengebrauch, also bei Blut, über Blut, aber nicht über, also sehr, sehr wenig über Sex. Um das so kurz zu halten, also bei den STIs sollte man, muss man wirklich nur Sorge haben vor einer HIV-Infektion, weil alles andere kannst du einfach behandeln. Und ich glaube, wir müssen weniger, das ist natürlich auch eine Form, wie ja schlecht über Sex gesprochen wird oder einfach, also ich glaube, es ist ja auch gut für christliche Fundamentalisten einfach immer so, aber man muss ja sich so vor STIs schützen und vor Geschlechtskrankheiten, das ist super wichtig, bla bla bla. Aber so, ich denke mir so, okay, wenn man meine Geschlechtskrankheit bekommt, das ist nicht schlimm. Also du gehst dann einfach zum Arzt oder zur Ärztin und nimmst ein Antibiotikum oder kriegst was anderes verschrieben und dann ist es auch wieder weg. Also wir müssen auch ein bisschen davon wegkommen, dass das so extremst schlimm ist, wenn Leute was bekommen. Das Wichtige ist, dass Leute sich einfach testen lassen. Und auch wenn man ein Kondom benutzt, kann man weiterhin zum Beispiel Herpes bekommen oder auch ganz viele andere. Hepatitis A kann man auch noch mit Kondom bekommen. Man kann ganz viele Geschlechtskrankheiten weiterhin mit Kondomnutzung bekommen. Deswegen die Antwort auf Geschlechtskrankheiten ist nicht Kondompflicht, sondern ist, dass man Aufklärung macht und dass man sicher geht, dass Leuten bewusst ist, wie praktiziere ich safer Sex? Wie sieht das für mich aus? Funktioniert zum Beispiel Kondomnutzung für mich oder will ich zum Beispiel die PrEP nehmen und lasse mich einfach alle 3 Monate testen und wenn ich was habe, dann lasse ich mich einfach schnell behandeln und dann ist es auch vorbei. Und dass man damit mit Leuten schaut, weil ich finde, das ist einfach eine individuelle Entscheidung, die Leute treffen sollten und nicht, dass sie gezwungen sind, ein Kondom zu benutzen.
Mhm. Wow, das ist auf jeden Fall auch eine krasse... Ich stimme dir auf jeden Fall zu, was das Thema Testen betrifft. Wenn ich mit anderen Menschen spreche, dann erfahre ich selten, ich habe mich auch letztens testen lassen, weil das ist so das Letzte, was die Menschen machen. Die denken halt, mit Kondom an sich ist alles safe und ich weiß aus sicheren Quellen, dass man auch mit Kondom sich mit verschiedensten Dingen anstecken kann, die man nicht unbedingt haben will. Und daher ist halt an sich Testen und auch ehrlich gesagt der Zugang zu Tests, der sollte noch wahrscheinlich ein bisschen besser sein, weil ich persönlich gehe jetzt nicht zu einem, ich muss sagen, ich gehe halt nicht zum Straßenstrich, um mich da auf STDs testen zu lassen für so ein, also das mache ich nicht, das ist nicht meine Bubble so. Und für meine Bubble, für die sexuell aktiven Frauen aus der Mittelschicht, da gibt es kein Zentrum, wo man sich kostenlos auf alle STDs testen lassen kann. Bei meinem Frauenarzt kostet das jedes Mal irgendwie um die 150 Euro oder sowas und ich zahle das dann halt. Aber das ist eigentlich nicht der beste Weg, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, also das hört ja aber schon erstmal teuer an, 150, da bin ich gerade überrascht. Also ich würde auf jeden Fall nochmal, also auch für alle ZuhörerInnen, empfehlen, sich einfach in der Stadt, wo man wohnt, mal schauen bei der AIDS-Hilfe. Also in den meisten Städten gibt's halt eine AIDS-Hilfe. Da kann man häufig auch mindestens einen HIV-Test machen, häufig auch noch Syphilis und ein paar andere Sachen. Und eigentlich, also in jeder Stadt, das Gesundheitsamt ist auch für die STI-Tests zuständig. Also man kann auch zum Gesundheitsamt gehen. Die machen aber häufig auch nur HIV und vielleicht noch, häufig immer noch Syphilis. Und ich glaube, einmal im Jahr kann man ja bei einer Gynäkologin das kostenlos machen, einen Test. Also eigentlich ist es einmal im Jahr, sollte es schon mit drin sein, dass man so ein bei der also Jahresuntersuchung, dass so Tests gemacht werden. Und es gibt auch mittlerweile, also wenn es wirklich in der Stadt, wo man wohnt, nichts, also wenig Angebote gibt, es gibt mittlerweile auch Firmen online, also recherchiert da einfach online. Es gibt so Firmen, die auch Testkits zu einem nach Hause schicken. Und auf jeden Fall ist das günstiger als 150.
Da habe ich mit meiner Frauenärztin drüber gesprochen. Und meine Frauenärztin hat mir davon abgeraten. Sie hat gesagt, dass man den Abstrich nicht hinbekommt, so tief zu machen, wie man ihn machen müsste, damit das aussagekräftig ist. Und daher hat sie mir davon abgeraten, von diesen Testkits.
Ach, das ist, ich glaube, sie will einfach deine 150 Euro weiterhaben. Also, weil, wo ich zum Beispiel mich testen lasse, da mache ich den Abstrich auch selber.
Ach so.
Also, beim Checkpoint, ich glaube, das ist einfach nur so, weil so viele Transleute hingehen und das ist leichter, als dass man mit jeder Person so guckt, was ist jetzt okay für jede Person, aber da kriegt man einfach die Stäbchen und im Bad gibt's dann so Erklärbilder, wie man das macht und dann macht man das selber. Also ich habe das jetzt schon immer so selber gemacht.
Okay.
Und mir wurde noch nie gesagt, dass ich das falsch gemacht habe oder so.
Okay.
Also ich würde, versuch's vielleicht einfach einmal. Also du kannst ja einfach mal so ein Testkit bestellen und also wenn der Abstrich ja nicht funktioniert hat, dann müssten die das ja dir ja mitteilen. Also ich glaube schon, dass die das im Labor sehen. Also ich habe nämlich jetzt eine Weile in einem Corona-Testlabor, nicht im Labor, aber so in einem Corona-Center gearbeitet. Und da wusste ich auch, dass, also da haben wir PCR-Tests gemacht und wir konnten auch sehen, also die konnten im Labor sehen, wenn der Test nicht richtig gemacht worden ist.
Mhm.
Also ich würde einfach empfehlen, das mal auszuprobieren mit so einem Testkit. Und es gibt auch mittlerweile, ich weiß nicht, ob das deutschlandweit ist, aber von der deutschen Aids-Hilfe teils, dass so HIV-Selbsttests auch verschickt werden. Und man kann auch eigentlich, also für HIV, wenn man nirgendwo hin, also wenn jetzt hier Leute zuhören, die wirklich sich nicht trauen, irgendwo hinzugehen, aber einen HIV-Test machen wollen, man kann auch bei der Apotheke einen HIV-Test kaufen, einen Selbsttest. Aber ich will auch nochmal sagen, also es ist eigentlich schon wichtig, dass, also ich finde es schon gut, wenn man zu einer Beratungsstelle, also zu zum Beispiel einer AIDS-Hilfe geht, um einen HIV-Test zu machen. Vor allem, wenn man einen Risikokontakt hatte und denkt, dass es sein könnte, dass man vielleicht, dass der Test auch vielleicht auch positiv sein könnte. Das ist ja nichts Schlimmes, aber es ist wichtig, also der Grund, weshalb es diese Beratungsstellen gibt, ist, dass diese, also dass Personen dann einfach häufig schon eine Betreuung brauchen. Also sie haben gerade erfahren, dass sie sich mit HIV angesteckt haben und einfach eine chronische Krankheit jetzt haben. Und deswegen ist es schon wichtig, dass dass nicht nur ein Test stattfindet, sondern dass auch eine Beratung und auch eine Betreuung direkt dann stattfindet.
Mhm.
Deswegen sind diese Selbsttests für zu Hause jetzt nicht wirklich immer perfekt, weil das ist vielleicht für manche Leute nicht so toll, wenn dann der Test auf einmal zu Hause positiv ist und man sitzt alleine zu Hause. Ist wie ein Schwangerschaftstest alleine zu Hause machen und er ist auf einmal positiv.
Okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Ich wollte noch mal einen kleinen Schritt in die Richtung weg von unseren gesetzlichen Gegebenheiten oder Möglichkeiten hin zu dem praktischen sexuellen Leben auf dem Straßenstrich machen. Und zwar dachte ich so darüber nach, ob es bestimmtes Klientel gibt, das speziell Transmenschen oder mit Transmenschen Sex sucht und ob das irgendwie ein Problem ist, dass man da objektiviert wird in irgendeiner Form. Also ich denke da gerade an diese total gute Serie, die heißt Pose, kennst du bestimmt. Und da gibt es ja auch eine Situation, in der ein Kunde eigentlich, dass die Frau, also die Transfrau, total objektiviert und sie eigentlich nur deswegen liebt, weil sie eine Transfrau ist. Und ja, ob es da irgendwelche Themen gibt in dem Bereich oder wie, ja, wie du das so erlebst.
Also das ist so ein Phänomen, was generell einfach passiert. Also nochmal, also da ist kein Unterschied zwischen Sexarbeit und so Dating oder Sex ohne Geld. Das ist etwas, was viele Transpersonen erfahren, auf Dating-Apps und auch einfach so im Dating-Leben, dass sie immer wieder vor allem Männern, aber auch Frauen begegnen, Cis-Personen, die sie halt fetischisieren und objektifizieren und ja einfach sich so ja auf eine Art transfeindlich verhalten. Und das, ja, also da, das passiert generell trans- und nicht-binären Personen. Und in der Sexarbeit ist da der Unterschied, dass ich sagen würde, diese Personen zahlen aber dafür. Und da ist der große Unterschied, weil also ähnlich ist es ja auch für BIPOC-Personen, dass sie ja auch sehr, sehr häufig, also für Zuhörer, ich bin weiß, was soll ja nicht...
Also BIPOC bedeutet...
ja, Black Indigenous People of Color. Und also, ja, schwarze Personen und einfach Personen of Color. Und also das, also es gibt viele verschiedene marginalisierte Gruppen, die halt so eine Fetischisierung erfahren. Und die sie natürlich dann auch in der Sexarbeit erfahren. So wie man auch Sexismus auch in der Sexarbeit erfährt und auch außerhalb der Sexarbeit. Und der Unterschied ist einfach, dass in der Sexarbeit können halt trans- und nicht-binäre Personen dafür Geld verlangen. Und auch, glaube ich, manchmal schon besser Grenzen aufzeigen. Also man kann, also wenn ein Kunde irgendeine Scheiße labert, dann kann man einfach das Date abbrechen. Oder man kann auch im Vorhinein, wenn jemand dir schreibt, also das ist ja natürlich auch so, wenn wenn nicht bezahlt wird. Aber ich glaube, dass häufig sich Leute im Privatleben häufig sehr versuchen, eher höflicher zu sein oder häufig nicht sich so ganz klar sind, was ihre Grenzen sind. Und in der Sexarbeit ist es ja schon so, dass wichtig für die Arbeit ist, dass man weiß, was Grenzen sind und ja, wo sie so verlaufen. Und da kann man halt mehr mit dieser Fetischisierung spielen und auch damit einfach Geld verdienen. Und es ist schon so, dass häufig Transpersonen für manche Sachen auch mehr Geld bekommen als Cis-Personen in der Sexarbeit. Mhm. Teils auch mittlerweile, dass, also es wird auch immer mehr, also es gibt eine immer größere Nachfrage in der Sexarbeit nach trans- und nicht-binären Personen. Das, was wir jetzt auch mittlerweile sehen, dass es super viele Transfrauen gibt, die in ganz Deutschland herumreisen und in unterschiedlichen Bordellen arbeiten, weil es einfach so eine Nachfrage in den Bordellen auch gibt mittlerweile, dass auch es Transpersonen, also Transfrauen auch gibt, die im Bordell arbeiten. Und natürlich ist da einfach so eine, teils eine Fetischisierung, aber nicht nur. Also es gibt auch viele Cis-Personen, die jetzt Transpersonen buchen, weil es auch einfach eine größere mediale Repräsentation gibt und weil auch einfach Transkörper mittlerweile endlich auch als begehrenswert in den Medien gezeigt werden. Und das ist ja etwas, was es super lang nicht gegeben hat, weshalb auch teils manchmal auch manchen Männern vorgeworfen wird, sie würden Transpersonen fetischisieren, nur weil sie einfach schon lange Transpersonen gedatet haben, aber einfach nur, weil sie Transpersonen auch als begehrenswerte Körper und Menschen wahrgenommen haben und dafür auch teils fertig gemacht, also auch immer noch fertig gemacht werden. Und das gibt auch einfach sehr, sehr viel jetzt, dass immer mehr Kunden Interesse zeigen, weil sie Transpersonen im Fernsehen sehen oder in den Medien oder im Porno und einfach denken, ah, das wäre ja mal interessant, mit einer Transperson was zu haben. Und das, also ich persönlich, finde es viel besser, wenn Leute dem, also dazu stehen und dann dafür bezahlen, weil ich finde es nicht okay, wenn dann Leute sich eine Dating-App runterladen und sich mit irgendeiner Transperson treffen und die Person denkt, ah, dieser Typ oder diese Frau hat Interesse an mir, oh, vielleicht wird da ein Date und vielleicht wird da eine Beziehung draus oder so und dann stellt sich raus, nee, der will nur
ficken. Der wollte es nur mal ausprobieren, und dann, wie das so sich
der wollte es mal ausprobieren.
Ja, wow, stimmt, ja. Total. Ja, das ist eine richtig gute Begründung. Also
ja, und ich glaube, also ich kann auch wirklich, es gibt eh schon sehr, sehr viele trans- und nicht-binäre Personen in der Sexarbeit, aber ich kann nochmal ZuhörerInnen hier empfehlen. Also ich glaube, die Nachfrage wird nur noch steigen durch diese positive Repräsentation und einfach, dass immer mehr Leuten bewusst ist, was transfeindlich eigentlich ist. Also es ändern sich jetzt auch schon langsam einige PornoanbieterInnen ändern schon die Webseiten und entfernen nun immer mehr transfeindliche Sprache. Wir hoffen natürlich, dass auch langsam Plattformen wie Kaufmich und so hinterherziehen und auch ihre transfeindliche Sprache von den Plattformen runternehmen. Und ich glaube, da wird ja noch viel passieren. Und auch, dass, also auch wir erleben jetzt auch in unserem Projekt, dass es endlich, also das Projekt wurde vor 7 Jahren gegründet, weil es einfach keine Unterstützung gab für die Transfrauen auf dem Straßenstrich. Also zu dem damaligen Zeitpunkt durften sie noch nicht mal zur Drogenberatung rein oder so. Also sie wurden überall abgelehnt. Mhm. Also und in Berlin ist es immer noch so, dass Transpersonen es fast unmöglich ist, in ein Frauenhaus reinzukommen. Es ist fast unmöglich, in eine Notunterkunft reinzukommen. Also sag jetzt nicht, dass es unmöglich ist, weil es gibt natürlich immer wieder Fälle, wo es dann möglich ist. Aber es ist für sehr, 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 sehr viele Menschen, für manche Menschen einfach unmöglich. Und es gibt einfach sehr, ja, sehr wenig Unterstützung und Hilfe. Und jetzt 7 Jahre später hat sich da schon vieles geändert. Also mittlerweile arbeiten wir zum Beispiel mit dem Drogennotdienst viel zusammen und die sind jetzt auch, ich würde auch sagen, viel transfreundlicher geworden und da ist jetzt eine ganz andere Zusammenarbeit und auch ganz viele andere Projekte merken jetzt endlich, also ich höre auch sehr, sehr häufig so, jetzt gibt es auch einfach mehr Transpersonen, als ob irgendwie Transsein so etwas ist, keine Ahnung, was so genetisch ist oder so und oder eine Krankheit ist, die rumgeht und auf einmal gibt es mehr Transpersonen. Also ich sage dann immer, nein, die hat es schon immer gegeben. Ihr habt sie einfach nicht gesehen oder ihr hattet einfach keinen Kontakt oder euer Angebot war nicht offen für diese Personen oder ihr habt auch teilweise auch aktiv diskriminiert in den letzten Jahren. Und da passiert jetzt natürlich ein Wandel und es ist einfach immer mehr auf der Agenda, dass man sich auch damit beschäftigt, dass man offener wird, dass man sich fortbildet. Also da wird noch viel passieren.
Wow, was für ein Ausblick in die Zukunft. Also ja, ich finde auch, dass sich da einiges entwickelt gerade und auch Menschen auch immer mehr so individuell betrachtet werden, was ich persönlich auch schön finde, weil jeder Mensch ist halt unterschiedlich und jeder Mensch hat, hat eben eine Eigenheit, die er oder sie charakterisiert. Ich freue mich richtig. Es war ein richtig schönes Gespräch mit dir.
Es war sehr toll, hier zu sein.
Vielen, vielen Dank, dass du so viele interessante Infos für uns hattest. Und vielen Dank auch für deine tolle Arbeit, also auch als Aktivist, weil ihr dann ja schon doch viel bewegt habt.
Ja, danke für die Einladung und auch danke für deinen Podcast. Also es ist super, dass es so unterschiedliche Angebote gibt für Leute, sich so fortzubilden und mal reinzuhören. Und ich weiß, dass es manchmal für Leute vielleicht abschreckend ist, so ein Buch dazu zu lesen oder auch Artikel oder so.
Ja, das kann man so ganz entspannt beim Bügeln hören.
Ja.
Ja, und an all die ZuhörerInnen da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Unterstützen. Und ihr könnt uns übrigens mal wieder positive iTunes-Kommentare hinterlassen und Sternchen, natürlich nur 5 Sternchen bitte. Und was gibt's noch so alles? Ihr könnt uns bei Twitter folgen, also Lenia und mir. Hast du eigentlich Twitter?
Ich selber schon, ja. Also ich heiße auf Twitter und Instagram Kasper Tate, also Kasper mit C und A-R und Tate, T-A-T-E, sollte man finden. Und man kann auch sehr, sehr gerne Transsexworks folgen. Also wenn man bei Instagram und Twitter einfach Transsexworks mit einem S am Ende, findet man uns.
Wir werden es auf jeden Fall alles noch verlinken. Und ihr könnt uns, also Lenia und mich, auch noch unterstützen bei Patreon. Da haben wir einen Account und da kann man dann so monatliche Spenden schicken und unsere Moral hier hochhalten. Und natürlich kann man dort auch dann noch Sprachnachrichten hören, die Lenia und ich uns zuschicken und so ein bisschen bei unserem Mädelsgespräch belauschen. Ja, habt noch einen schönen Tag und wir senden ganz viele Küsse.
Ciao, ciao. Tschüss.